Herzlich willkommen zu Folge 187 des FAZ-Einspruch-Podcast, der wöchentliche Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik, heute am 24. November 2021. Mein Name ist Corinna Budras, ich bin Berlin-Korrespondentin der FAZ und mit dabei ist wieder
Pia Lorenz. Moin, ich bin freie Journalistin und Juristin.
Ja, Pia, und heute bleibt uns nichts anderes übrig, als uns wieder komplett, fast komplett der Corona-Lage zu widmen. Die Zeiten sind nun mal so.
Genau, die Zeiten sind so. Wir teilen euch mit, was heute, wir zeichnen auf am Mittwoch, den 24.11., in Kraft tritt, was ihr jetzt unbedingt wissen müsst. Und dann hat Corinna gesprochen mit Thorsten Kinggreen über all die Fragen, die sich sozusagen auf einer zweiten Ebene stellen. Denn das Gesetz, das jetzt in Kraft getreten ist, wirft doch auch noch eine Menge Fragen auf. Und außerdem habt ihr doch bestimmt über die Impfpflicht gesprochen.
Ja, das haben wir in der Tat, rauf und runter. Gar nicht so einfach, ja, kann man vielleicht schon hier schon mal sagen.
Surprise.
Du hast uns auch noch was Schönes mitgebracht, denn du hast dich mal wieder in den Fußball reingestürzt, wie es so deine Art ist.
Ja, das ist immer gut, wenn man den Bock zum Gärtner macht und ich dann schon wieder irgendwie ein bisschen Fußball mache. Aber tatsächlich habe ich mir einmal angeschaut, dass ja der FC Bayern Joshua Kimmich wohl teilweise sein Gehalt gestrichen hat, weil der schon zum zweiten Mal in Quarantäne gekommen ist.
Hört.
Und außerdem ist der Trainer von Werder Bremen zurückgetreten und sein Co-Trainer sogar auch. Es steht im Raum, dass Impfpässe gefälscht
werden. Ja, es ist wirklich, es reiht sich ein Skandal an den nächsten. Das alles wirst du uns näher bringen und dann haben wir, ja, dann sind wir auch schon bei den Nachträgen,
die gar nicht so irrelevant sind dieses Mal, denn unter anderem ist der sogenannte langsame Richter wohl final vor dem Bundesverfassungsgericht
gestellt. Ja, der hat uns in der Tat auch schon öfter beschäftigt und dann haben wir natürlich noch ein gerechtes Urteil, das übrigens auf mehreren Hörervorschlägen beruht. Also auch da wieder herzlichen Dank für Input. Ist immer wieder schön, da draufgestoßen zu werden. Kann ich ja bei der Gelegenheit auch nochmal sagen, wo man das tun kann. Am besten unter der E-Mail-Adresse einspruchpodcast@faz.de. Da freuen wir uns auch sehr über Anmerkungen, Kritik, Belehrung durchaus auch, kommt ja hin und wieder auch mal vor, und eben Vorschläge für gerechte Urteile. So, dann beginnen wir doch jetzt mal mit unserem Corona-Block. Und am besten starten wir mit einer kleinen Szene aus der Parlamentsdebatte im Deutschen Bundestag vergangene Woche zum neuen Infektionsschutzgesetz. Und diese kleine Szene verdeutlicht ziemlich klar, wie groß die Verwirrung selbst unter den Bundestagsabgeordneten ist, die ja über dieses Gesetz abstimmen mussten. Wir hören einen kleinen Schlagabtausch zwischen dem Unionspolitiker Jan-Marco Lutschak und dem SPD-Politiker Dirk Wiese. Viel Spaß.
Nach Ihrem Gesetzentwurf wird es nicht möglich sein, Restaurants zu schließen. Nach Ihrem Gesetzentwurf wird es nicht möglich sein, Gastronomie zu schließen. Nach Ihrem Gesetzentwurf wird es nicht möglich sein, Bars und Clubs zu schließen. Nach Ihrem Gesetzentwurf wird es nicht möglich sein, Veranstaltungen zu untersagen. All das wird nicht möglich sein und Sie wissen ja auch selbst, dass es nicht ausreicht.
Frau Dr. Leikert, Herr Dr. Lutschak, Sie kennen die Gesetzesvorlage nicht. Das muss ich eindeutig sagen. Das, was Sie hier streuen, sind Falschinformationen. Diskotheken und Clubs können nach der Rechtslage, die wir auf den Weg bringen, von den Ländern geschlossen werden. Alles, was Sie hier suggerieren, ist falsch.
So, also das hat uns schon einmal sehr gut eingeführt in die Problematik, in die Verwirrung, die es gibt. Wir werden sie gleich auflösen. Aber Pia, vielleicht beginnen wir erstmal mit dem, was der doch wahrscheinlich alle oder die meisten von unseren Hörern und Hörern beschäftigt, nämlich die neue 3G-Regel am Arbeitsplatz bzw. 3G im öffentlichen Nahverkehr. Ne? Was gilt denn da seit heute?
Genau, das sind die Regeln, die jetzt quasi ab heute sofort wahrscheinlich die allermeisten von uns betreffen, weil die allermeisten von uns arbeiten gehen und womöglich auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln dahin fahren. Es geht los damit, dass sie vielleicht am liebsten gar nicht mehr fahren sollten, weil jetzt sehr deutlich wieder im Gesetz steht, es geht zurück ins Homeoffice. Die Unternehmen müssen jetzt wieder ihren Beschäftigten Homeoffice anbieten, wo das irgendwie möglich ist, und die Mitarbeitenden müssen das Angebot auch annehmen, wenn dafür ihrerseits keine berechtigten Gründe entgegenstehen. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass das so manchem Unternehmen jetzt etwas leichter fällt als sogar noch in der letzten Hochphase der Pandemie, als ja eigentlich das Homeoffice auch schon galt, aber man doch aus sehr vielen Unternehmen noch gehört hat, dass das nun ja nicht ganz so beachtet wurde, wie es vielleicht hätte beachtet werden sollen. Denn ab jetzt gilt am Arbeitsplatz die 3G-Regel. Man muss also geimpft, genesen oder getestet sein. Und die Arbeitgeber müssen die Einhaltung dieser 3G-Regel täglich kontrollieren und dokumentieren. Also die können durchaus auch von den zuständigen Behörden aufgefordert werden, da was vorzulegen. Man kann das natürlich sinnvollerweise so machen, dass da, wo man es weiß, dass die Leute geimpft sind, man die Daten hinterlegt, sodass die nicht mehr täglich irgendwie sich ausweisen müssen.
Und das dürfen aber die ja jetzt, die Arbeitgeber, um vielleicht nochmal auf frühere Folgen zu verweisen. Da hatten wir das ja rauf und runter diskutiert, ne? Denn es ist ja ehrlich gesagt schon seit spätestens Sommer ein Thema, dass eigentlich 3G kommen sollte. Ist es dann nicht, ne? Weil wir erinnern uns, die SPD da interveniert hat auf Geheiß der Gewerkschaften. Das war alles ein bisschen zu heikel, datenschutzrechtlich.
Und auch durchaus auf Geheiß der Datenschutzrechtler. Nee. Die haben sich da auch relativ stark.
Ich echt korrigieren, weil ich weiß noch, da habe ich persönlich auch mit dem Bundesdatenschutz Beauftragten Ulrich Kälber konferiert zu, beziehungsweise hatte einen Austausch. Der hat immer explizit gesagt, ihr könnt das machen, ihr müsst es nur verankern im Gesetz und wir bitten euch auch, dies zu tun. Nur tatsächlich hat sich die Politik dagegen entschieden. So war die Gemengelage im Sommer.
Also das war alles eben ein Riesentrerä, vor allem auf Druck der Gewerkschaften. Und dann hat man gesagt, machen wir nicht. Und jetzt ist es dann doch sehr unauffällig und im Zuge neuer Höchststände einfach mal mit ins Gesetz gekommen. Die Beschäftigten müssen jetzt den Impfstatus offenlegen, in dem Rahmen, in dem das nötig ist. Das kann hinterlegt werden, muss nach spätestens 6 Monaten von den Unternehmen wieder gelöscht werden. Aber wichtig, darum ging es dann eben auch immer, das darf auch verwendet werden für die Anpassung von Hygienekonzepten, weil ja eigentlich auch schon seit ein paar Monaten in den Arbeitsschutzverordnungen drin steht, man kann die Hygienekonzepte anpassen, daran sozusagen, wie gefährlich es ist in den Büros. Und wenn du jetzt zum Beispiel in einem Großraumbüro, in dem ohnehin nur 3 Leute sitzen und die alle 3 geimpft sind, dann kannst du natürlich da schon ein anderes Hygienekonzept erstellen, als wenn du irgendwie mit 20 Leuten in einem relativ kleinen Raum sitzt, von denen 10 nicht geimpft sind. Mhm. Das heißt, das darf man jetzt alles. Das darf man auch berücksichtigen, wie gesagt, Löschung nach 6 Monaten. Es soll aber noch eine Verordnung aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales geben, die nähere Regelungen dazu treffen soll.
Ich glaube, das ist eine sehr lustige Formulierung, die tatsächlich auch sehr weitreichend klingt, ne? Also im Grunde genommen kann da, Herr Heil, Hubertus Heil, der ja womöglich auch der neue Bundesarbeitsminister sein wird, ziemlich klar vorschreiben, wie dann auch dieses Arbeitsverhältnis ausgestaltet werden kann unter 3G. Ne? Da dachte ich auch so, huch, das ist ja doch eine sehr weite Formulierung. Wer weiß, was da alles drunter fällt.
Ja, man muss natürlich schauen, wie weit er da gehen wird. Er ist da tendenziell schon eher irgendwie zurückhaltend. Ne? Also ist ja nun mal doch noch ein SPD-geführtes Ministerium und in aller Regel geben die sich ja schon Mühe, da jetzt nicht völlig irgendwie zu Lasten der Arbeitnehmer.
Nee, ganz im Gegenteil. Ein Herz für Arbeitnehmer haben die ja.
Genau. Genau. So, und damit die Arbeitnehmer, wenn sie dann doch ins Office müssen, auch mit der Bahn fahren, sicher ab heute im öffentlichen Personennahverkehr, im Personenfernverkehr und im Flugverkehr. Also eigentlich überall, wenn man nicht mit dem eigenen PKW oder mit einem Taxi fährt.
Oder mit dem
gilt
Fahrrad.
Jetzt 3G. Oder mit dem Fahrrad.
Oder zu Fuß
motorisiert. Läuft. Motorisiert, ich präzisiere. Ja. Genau. Gilt jetzt 3G. Ausnahmen sind Schülerinnen und Schüler, weil man eben davon ausgeht, dass die in der Schule getestet werden. Man muss den Impf- oder Testnachweis jetzt also bei sich führen. Auch bei der Maskenpflicht bleibt
wie
es. Ausnahme
darf denn der sein? Das muss nicht tagesaktuell sein, ne? Sondern ich glaube 24 Stunden, oder? Also insofern eine Erleichterung, man kann das dann immer dann abends machen oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, meine ich auch. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob es so detailliert im Gesetz geregelt ist.
Also ich meine, bin drüber gestolpert, dass da 24 Stunden stand, ein Test, der nicht älter als 24 Stunden ist und hatte dann auch gedacht, das ist wahrscheinlich wahnsinnig arbeitnehmerfreundlich, weil diese Hektik möchte man sich jetzt nicht morgens nochmal vorstellen.
Nee.
Ja, das wird interessant. Und kontrolliert werden soll es von tatsächlich den Bahnmitarbeitern, ne? Beziehungsweise den S-Bahn-Mitarbeitern und allen, die da.
Genau, das wird vermutlich auch gar nicht so easy going, denn ich meine, während da in anderen Ländern es relativ einfach sein könnte, weil da ja zum Teil an den U-Bahnhöfen und so man überhaupt nur Zutritt hat, wenn man durch diese Schranken geht, ist es ja in den deutschen Bahnhöfen in aller Regel nicht so. Also die Deutsche Bahn hat zum Beispiel schon gesagt irgendwie, wir werden das nicht irgendwie am Bahnhof kontrollieren, sondern in den Zügen, denn die Pflicht gilt ja auch in den Zügen. Und wer dann im Zug keinen Nachweis vorweist, muss am nächsten halt aussteigen. Dort können die Kontrolleure wohl auch die Bundespolizei um Unterstützung bitten.
Und kann man dann einfach in den nächsten Zug wieder einsteigen, in der Hoffnung, dass es dann keine Kontrolle gibt? Das ist ja immer die Gefahr wahrscheinlich, oder?
Kann man natürlich versuchen, klar. Ne, das werden bestimmt auch Menschen machen. Allerdings hat die Deutsche Bahn gesagt, wir werden das direkt mit Start Mittwoch auf über 400 Strecken kontrollieren. Also inwieweit das dann wirklich kontrolliert werden kann, auch zum Beispiel jetzt in den Städten, im Personennahverkehr, ganz ehrlich, schwer zu sagen. Aber es soll wohl massiv mehr kontrolliert werden, als jedenfalls Stand jetzt.
Genau, ist ja auch dringend notwendig. Hätten wir das zu diesen beiden Aspekten, die uns alle sehr nah betreffen?
Das ist es, und ich würde sagen, alles, was komplexer ist, komplizierter und sich womöglich in wenigen Wochen schon wieder ändert, sprichst du jetzt mit Thorsten Kinggreen.
Genau, so machen wir das. Was die Bundesländer noch dürfen und bald nicht mehr dürfen, möchte ich nun mit Thorsten Kinggreen besprechen. In Sachen Corona war er schon mal zu Gast in unserem Podcast. Er ist Professor für öffentliches Recht, Sozialrecht und Gesundheitsrecht an der Universität Regensburg und hat die Weiterentwicklung des Infektionsschutzgesetzes in den vergangenen 1,5 Jahren immer wieder auch als Experte in den Anhörungen des Bundestages begleitet. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr Kinggreen.
Ja, guten Morgen, Frau Budras.
Die Verwirrung über die neuen Regeln ebbt ja nicht ab, sogar unter den Abgeordneten. Wir haben es eben gerade gehört. Deshalb wollen wir uns jetzt mal ganz systematisch durch die neuen Regeln graben. Die epidemische Lage ist ja nun ausgelaufen. Ab heute gelten die neuen Regeln. Beginnen wir mal damit, was nun bundesweit gilt. Das ist dieser typische Strauß von Regelungen, Maskenpflicht, Abstandsgebot und so weiter, die jetzt auch ohne epidemische Lage überall gelten können, ne?
Genau. Also der Maßnahmenkatalog des 28a Absatz 1 ist zwar mit der Aufhebung der oder mit der Nichtverlängerung der epidemischen Lage, muss man ja immer sagen, grundsätzlich nicht mehr aktivierbar, aber es gibt diverse Handlungsmöglichkeiten der Länder.
Und das wurde sozusagen in einem neuen Absatz 7 genau definiert, was jetzt darunter fällt, ne?
Genau, die Länder können, also der Absatz 7 ist in der Tat der erste Zugang mal zu den Rechten der Länder. Der Absatz 7 ermöglicht es ihnen eben, diverse Maßnahmen auch nach Ende der epidemischen Lage weiter zu ergreifen. Und es werden nur bestimmte Maßnahmen, Ausgangsbeschränkungen, Untersagung der Sportausübung und insbesondere die Schließung von Einzelhandel, von Schulen und Universitäten, die werden ausgeschlossen. Also das, was man so klassischerweise unter Lockdown versteht.
Genau, das ist ja auch eine interessante Gesetzessystematik. Ne? Hier werden sozusagen Verbote untersagt. Ne? Interessanterweise, das geht eben jetzt nicht mehr.
Genau, es werden Verbote untersagt. Vorher war es so, dass zu Verboten verpflichtet wurde. Das war auch eine etwas ungewöhnliche Gesetzestechnik. Insgesamt sehen wir, glaube ich, dass, wenn alles hoffentlich bald vorbei ist, wir das Gesetz einfach mal vernünftig überarbeiten müssen.
Genau, also das wird jetzt immer deutlicher, denn es ist nicht schöner geworden durch die Neuregelung. Was aber auch sehr neu ist in dem Gesetz, sind jetzt ausdrücklich rechtliche Grundlagen für G2 und G3. Ne?
Ja, genau. Also diese 2G, 3G-Regelung oder G2, G3, je nachdem, wie man es nennt, die hat es vorher tatsächlich so nicht gegeben und das hat zu erheblichen Rechtsunsicherheiten geführt. Und das ist eine der vielen Verbesserungen, die dieser Gesetzentwurf hat.
Ist ja vielleicht auch hin und wieder mal ganz hilfreich, genau darauf hinzuweisen. Wie hat es denn übrigens, vielleicht nochmal als Verständnisfrage, Hamburg ist ja schon, war sehr früh dabei, ich glaube, das gilt schon seit über einem Monat, ne, die 2G-Regelung da. Auf welche Basis haben die das gestützt?
Ja, das hat Hamburg sehr sportlich auf die allgemeinen Regelungen des 28a Absatz 1 gestützt. In der Sache hat Hamburg früh den richtigen Weg beschritten und es wäre gut gewesen, wenn einige Länder das ebenso früh gemacht hätten und vielleicht auch konsequenter, als es jetzt noch Bayern macht. Also von daher war die Rechtsgrundlagen vorher, um es vorsichtig zu sagen, sehr wackelig. Sie sind jetzt da. Aber der Weg war richtig.
Ja, also Verwirrung sorgt ja auch, dass es immer in der Diskussion war, dass es einige Maßnahmen künftig nicht mehr geben soll. Sie haben schon gesagt, konkret geht es um Ausgangsbeschränkungen und einen flächendeckenden Lockdown, also Schließen von Restaurants, Hotels oder auch Schulen. So, und jetzt haben wir aber die interessante Situation, dass in Bayern, Sachsen und ich glaube auch seit neuestem in Thüringen trotzdem genau das passiert. Also in Bayern zum Beispiel gibt es einen Lockdown in einigen Hotspot-Kreisen mit Inzidenzen jenseits der 1000. Das ist ja ein bisschen erklärungsbedürftig. Worauf stützen sich die Länder bei diesen Maßnahmen?
Ja, das ist jetzt wiederum für Nichtjuristinnen und Nichtjuristen tatsächlich kaum noch nachvollziehbar. Und mein Eindruck ist auch, dass einige Kolleginnen und Kollegen das jetzt noch nicht so ganz verstanden haben. Es ist auch leider sehr kompliziert. Tatsächlich gibt es außerdem Absatz 7 des 28a nun jetzt auch noch einen 28a Absatz 9. Und der sagt, dass alle Maßnahmen, die gewissermaßen bis zum heutigen Tage, es müsste heute oder gestern, das ist noch nicht so ganz klar, kommt darauf an, wann jetzt genau die epidemische Lage ausläuft, so wie ich es interpretiere, läuft sie morgen aus. Das heißt, alle Maßnahmen, die noch heute ergriffen werden, auf der Grundlage des Paragraphen 28a Absatz 1, können haben Geltung noch bis zum 15.12. Das heißt, bis alle Maßnahmen, die auch alle Lockdown-Maßnahmen, die jetzt in den Verordnungen der Länder stehen, haben noch Gültigkeit bis zum 15.12.2021. Und damit hängt ja dann auch zusammen, dass das evaluiert werden soll. Das war ja der Kompromiss in der vergangenen Woche.
Genau, woraus ergibt sich denn eigentlich dieser 15. Dezember?
Der steht tatsächlich im Gesetz. Der steht im Gesetz, im 28a Absatz 9 steht drin, dass der Absatz 1 des 28a, also das ganze Lockdown-Instrumentarium, auch nach dem Ende der epidemischen Lage bis zum Ablauf des 15. Dezember in Kraft bleibt, wenn bis zu dem Tortag des Feststellungsbeschlusses, also heute, noch entsprechende Maßnahmen ergriffen wurden. Also es stehen da jetzt letztlich natürlich die Bundesländer etwas im Regen, die jetzt Maßnahmen noch nicht ergriffen haben. Möglicherweise auch gerade im Norden und Westen von Deutschland in der Erwartung, dass es ohnehin nicht so schlimm kommen werde. Aber im Prinzip wäre es natürlich, wenn man jetzt aus der Perspektive der Länder schaut und die möglichst ihr ganzes Instrumentarium sicherheitshalber mal vorhalten wollen, sinnvoll, dass jedes Land seine Rechtsverordnung entsprechend noch abändert. Dann hat man zumindest bis zum 15.12. noch das ganze Instrumentarium. Vielleicht reden wir ja noch darüber, ob das wirklich sinnvoll ist. Ja. Das ist eine ganz andere Frage.
Können wir gleich hier an dieser Stelle machen, weil das ist ja in der Tat auch eine interessante Konstellation, ne? Denn eigentlich war ja der feste Wille der Ampelkoalition auch ehrlich gesagt über die drei Partner hinweg, dass man einfach den Instrumentenkasten ausmistet. Nun hat man ihn am Anfang zu weit ausgemistet, muss man ja doch deutlich sagen. Also es wurde ja schon erheblich nachgebessert dann. Es kam ja noch später hinzu, zum Beispiel die 3G-Regel am Arbeitsplatz und die 3G-Regel im öffentlichen Nahverkehr. Es wurde auch, es gab auch noch Nachschärfungen, was die Länder noch zusätzlich über ihre Länderparlamente einfügen können. Dazu kommen wir gleich. Aber letztendlich ist das natürlich eine sehr halbherzige Regelung jetzt, ne? Dass man hat im Grunde nochmal eine Fristverlängerung gewährt bis zum 15.12., wobei man sich ja da auch fragen kann, naja, also aber die Pandemie wird jetzt in 3 Wochen wahrscheinlich auch immer noch nicht vorbei sein, ne?
Ja, man muss sagen, das Ganze ist einfach natürlich nicht gut gelaufen, aber man muss sich auch fragen, wem man das eigentlich vorwerfen kann. Und um das sozusagen noch vom Anfang aufzudröseln, also die 3G-Regel am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln, die ist ja in der vergangenen Koalition nicht durchsetzbar gewesen. Mhm. Das wäre ja sozusagen eine Maßnahme gewesen, die man hätte ergreifen können. Zweitens, die Länder hatten und haben, theoretisch hatten sie bis zum gestrigen Tag, da galt ja noch das alte Recht, die Möglichkeit, alle Maßnahmen zu ergreifen, die sie ergreifen wollten. Die Möglichkeit bestand nach immer und sie haben es nur nicht getan. Sie haben sogar auf der Ministerpräsidentenkonferenz am 22.10. ausdrücklich gesagt, sie wollten von der Länderklausel, die es ja dann auch gab, nicht Gebrauch machen. Das muss man sozusagen mal als erstes sagen.
Können Sie kurz die Länderklausel nochmal erklären?
Ja, die Länderklausel sagte im 28a Absatz 7, die alte, dass auch nach Auslaufen der epidemischen Lage die Länder alle Maßnahmen ergreifen können, die sie für erforderlich halten, wenn ihr Landesparlament das beschließt. Die hatten noch die komplette Freiheit, den ganzen Katalog weiterlaufen zu lassen, wenn sie das gewollt hätten. Aber sie haben eben gesagt, das wollen sie nicht, auch weil einige Bundesländer die Verantwortung nicht übernehmen wollten. Beziehungsweise mangels Mehrheit in den Landesparlamenten vielleicht auch nicht übernehmen konnten. Nicht ausgerechnet in den pink eingefärbten Ländern haben wir ja auch teilweise etwas politisch instabile Koalitionen und deshalb war das relativ wohlfeil, dann die Verantwortung auf den Bund abzuladen. Das muss man zunächst mal sagen, dass das letztlich ein Teil des Problems ist, dass da auch Verantwortung hin und her geschoben wurde.
Also am 22. Oktober hat man sich klar gegen die Länderklausel entschieden. Auf der anderen Seite wurden ja dann immer mehr die Stimmen laut, die immer wieder forderten, dass man dann doch an der epidemischen Lage von nationaler Tragweite festhalten soll. Und deswegen kam es jetzt zu diesen punktuellen Änderungen, die ja dann doch signifikante Veränderungen vorsehen. Ne? Also will sagen zum Beispiel die Tatsache, dass man jetzt die einzelnen Länder jetzt schon bis zum 15.12., da waren wir ja stehen geblieben, die Regeln verlängern können. Auch die harschen Regeln wie Kontaktbeschränkungen, wie Ausgangssperren, wie flächendeckenden Lockdowns und Schulschließungen. Ne? Die sind möglich bis zum 15.12. Und Sie hatten schon erwähnt, am 9.12. trifft man sich wieder, darauf haben sich Bund und Länder geeinigt und man evaluiert, was bis dahin passiert ist, ne?
Ja, ich muss Sie vielleicht in einem Punkt, muss man noch präziser sein. Diese sogenannten Lockdown-Maßnahmen sind nicht bis zum 15.12. möglich, sondern sie wirken bis zum 15.12., genau, Wenn sie bis heute ergriffen worden sind. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Also wenn jetzt noch ein Land nächste Woche kommt und sagt, ach, wir wollen doch noch einen Lockdown machen, dann ist es zu spät. Genau. Ja, und man in diesen Absatz 9, der ist halt gekommen durch die dramatische Entwicklung, die Ampel im Oktober natürlich so nicht vorhergesehen hat. Das muss man ganz klar sagen. Da ist eine gute Idee letztlich zum falschen Zeitpunkt etabliert worden.
Genau. Ja, auch eine wichtige Präzisierung. Also die Länder müssen sich beeilen. Bis heute müssen sie sich entscheiden, hopp oder top, welchen Maßnahmenkatalog wollen sie. Und dieser Maßnahmenkatalog gilt dann bis zum 15.12. So, was meinen Sie denn, was passiert am 9.12., also wenn da reevaluiert wird? Diskutieren wir das dann alles wieder von vorne oder womit rechnen Sie?
Ja, also in der Pandemie 15 Tage nach vorne zu gucken, das haben wir, glaube ich, alle gelernt. Das ist ja praktisch leider ein Ding der Unmöglichkeit. Ich weiß nicht, womit ich rechnen soll, aber es wird natürlich, also wir werden am 9.12. nicht in der Situation sein, dass wir eine entspannte Lage haben. Von daher rechne ich schon damit, dass die Diskussion wieder kommen wird. Allerdings müssen die Länder dann auch genau präzise sagen, was sie denn eigentlich wollen, was im Gesetz fehlt. Und es ist durchaus ja vorstellbar, dass man etwa das Datum im Absatz 9 dann noch um ein oder zwei Monate verlängert. Das heißt, die Maßnahmen, die dann ergriffen worden sind, noch sozusagen nicht nur bis zum 15. Dezember, sondern bis zum 15. Januar oder 15. Februar gelten. Das wäre ja durchaus denkbar. Das nützt allerdings natürlich denjenigen Ländern nichts, die die Maßnahmen nicht bis heute ergriffen haben. Ja, da müsste sozusagen das noch nachschärfen. Ich finde es trotzdem richtig, das so zu machen, weil man macht deutlich, es bleibt dann ein Übergangsrecht, denn die Aufhebung der epidemischen Lage ist grundsätzlich die absolut richtige Entscheidung.
Die vielleicht ein bisschen zu spät kommen. Das ist ja Ihr Petitum gewesen, dass man die vielleicht ein bisschen früher hätte aufheben sollen.
Hätte man im Sommer machen müssen, ja.
Gut. Letztendlich wollte ich noch mal fragen, also wir haben jetzt die Situation, dass wir tatsächlich drei Bundesländer haben, die jetzt da von diesem erweiterten Instrumentenkasten oder von dem alten Instrumentenkasten, so möchte ich es mal formulieren, Gebrauch machen. Die anderen konzentrieren sich alle im Wesentlichen auf 2G, 3G, 2G+, ne, wenn ich das richtig gesehen habe, und auf die Maßnahmen, die dann tatsächlich zur Verfügung stehen noch.
Genau, das machen die anderen Länder in der Tat, und das ist ja auch die nachhaltigste Lösung, ja, weil man sagen muss, die Länder, die jetzt in den Hotspots noch den alten Instrumentenkasten, wie sie das nennen, anwenden, machen das ja aufgrund einer akut dramatischen Situation. Denn letztlich führt natürlich jetzt ein Lockdown oder ein Teil-Lockdown oder wie man das nennt, zwar sicherlich dazu, dass Infektionszahlen sinken, aber es befördert nicht zwingend die Impfbereitschaft. Ja, die Leute werden ja sagen, naja, wenn der Lockdown wieder kommt, warum soll ich mich da dann impfen lassen. Denn im Grunde kommt man ja aus der Pandemie nur raus durch eine Erhöhung der Impfquote und nicht durch dauernde Lockdowns.
Ja, da kommen wir übrigens auch gleich noch zu. Vielleicht noch eine Frage. Die Bundesländer, die jetzt nicht die epidemische Lage ausgerufen haben, haben die denn ansonsten gar keine Möglichkeiten, noch weitere Dinge zu verhängen, oder geht es übers Länderparlament auch noch anders?
Ja, die Länder, die das jetzt von dem Absatz 9, also von dieser Notfallklausel, nenne ich sie mal, nicht Gebrauch gemacht haben, haben ja dauerhaft die Möglichkeit, nach Absatz 8 jetzt weitere Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Ja, das ist ja weiterhin möglich, dass der Absatz 8 lässt ja den Ländern die Möglichkeit, auch unabhängig von einem Datum bestimmte Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Es werden eben nur die genannten Schutzmaßnahmen, die ohnehin fragwürdigen Ausgangsbeschränkungen, die aus meiner Sicht auch sehr fragwürdigen Schul- und Hochschulschließungen, sowas wird halt ausgenommen. Aber die Länder haben ja das Instrumentarium prinzipiell, wenn das Landesparlament das so sieht, weiterhin in der Hand, mit Ausnahme eben der dort genannten Maßnahmen. Ja.
Und das bedeutet konkret zum Beispiel die Schließung von Freizeit, wie ist das, Einrichtung der Freizeitgestaltung, so heißt es, glaube ich, ne? Also konkret Discos und Bars, ne? Da sind sie wieder, die dürfen geschlossen werden.
Ja, genau. Also man muss sich das ganz genau immer angucken. Also ausgeschlossen sind ja die Nummer 11 bis 14. Da müsste man jetzt mal im Detail lesen, welche fallen da runter. Wenn ich es richtig sehe, das ist so ein bisschen komisch. Die Bars fallen, glaube ich, unter gastronomische Einrichtungen, während die, sie nennen das noch Discos, von meinen Kindern höre ich immer, das heißt jetzt nur noch Clubs.
Ja, sehr richtig.
Genau, das heißt ja nur noch Clubs. Die fallen offenbar, die können sie tatsächlich schließen, weil die keine gastronomischen Einrichtungen sind. Also das ist ein bisschen komisch und hängt wohl schlicht und ergreifend damit zusammen, soll ich mich belehren lassen, dass in Clubs getanzt wird und in Bars nicht.
Ja, genau. Ich meine, gut, also die Differenzierung lässt sich ja sogar hören, ne? Im Gegensatz zu vielen anderen Differenzierungen, die wir schon gesehen haben. Gut, also um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, also wir haben jetzt tatsächlich in einigen Bundesländern eine Lage, die uns sehr, sehr bekannt vorkommt, nämlich wo alles, also womit quasi mit dem Holzhammer versucht wird, die Situation noch zu retten, mit dem Instrumentarium, was wir aus dem vergangenen Herbst und Winter und Frühling kennen. Dann gibt es die große Masse der anderen Bundesländer, die sich konzentrieren auf 2G, 2G plus, 3G und auf die gezielte Schließung von einzelnen Einrichtungen, weil das muss man ja übrigens vielleicht auch nochmal deutlich sagen, das wird ja weiterhin möglich sein, wenn es irgendwo quasi einen Ausbruch gegeben hat, zum Beispiel in einer Schule, dann wird die natürlich auch vorübergehend dicht gemacht, eben nur nicht mehr alle, ne?
Genau, richtig. Das ist dann eine Einzelmaßnahme, aber das kann dann sogar auf Grundlage von Paragraph 28 erfolgen. Da brauchen Sie gar nicht den 28a. Da können Sie natürlich, wie Sie das auch schon früher konnten, bei einem Masernausbruch in der Schule natürlich vorübergehend mal die Schule tatsächlich schließen oder den Betrieb jedenfalls verringern. Im Übrigen, was ganz wichtig ist, die Länder können auch weiterhin Kontaktbeschränkungen verhängen, die ja sehr wirkungsvoll sind, ne? Also die sind ja noch reingekommen in den Katalog, der weiterhin, wenn die Länder der Meinung sind, dass sie das brauchen, das machen können. Im Übrigen selbst für, so schwer es fällt, selbst für Geimpfte.
Das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis, weil da hat es in der vergangenen Woche auch so ein bisschen Aufregung gegeben, ne? Also da wurden immer Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren in einem Atemzug genannt. Vielleicht sollte man an dieser Stelle nochmal erklären, dass ja letztendlich die Ausgangssperren für sich genommen, also einen sehr zweifelhaften epidemischen Erfolg aufweisen, ne? Weil man kann ja sich genug Szenarien ausdenken, wo Leute alleine auf der Straße sind, auch nachts alleine auf der Straße sind und wo da keine Probleme, keine Ansteckungsherde zu identifizieren sind. Ne? Aber die Ausgangsbeschränkungen dienten im Wesentlichen dazu, die Kontaktbeschränkungen zu überprüfen. Ne? Das war jetzt das, was wir im vergangenen Jahr gesehen haben.
War eine sehr wackelige Konstruktion, um das in aller Vorsicht zu sagen, aber das war jedenfalls, so wurde es begründet. Und wie gesagt, die Kontaktbeschränkungen sind ja weiter möglich. Dass das mal Herr Lindner in einem Atemzug genannt hat und dass dann alle so über ihn hergefallen sind, fand ich jetzt persönlich ein bisschen übertrieben. Er hat es ja dann richtig gestellt, dass man tatsächlich zwischen Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen streng unterscheidet. bleiben muss, auch in der Wirksamkeit. Ja.
Genau, für die, die es nicht kennen und die es vielleicht nicht so intensiv verfolgt haben, ne, da gab es ein Interview bei den Tagesthemen, soweit ich weiß, ne, wo tatsächlich Herr Lindner, der FDP-Vorsitzende, die beiden in einen Topf geworfen hat und gesagt hat, Kontaktbeschränkungen und also er hat es nicht so in den Mund genommen, aber man konnte, sagen wir so, aus seinen Äußerungen verstehen, dass er meint, dass Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren nicht wirksam sind zur Bekämpfung von einer epidemischen Lage. Und das muss man für die Kontaktbeschränkungen natürlich anders sehen, ne? Die sind schon durchaus sehr wirksam, nur lassen sie sich eben sehr schwer überprüfen. Vielleicht kommen wir nochmal zu den neuen Schwellenwerten. Auch das ist ja wirklich ganz interessant. Das ist etwas, was bei den beim Bund-Länder-Treffen überhaupt erst vereinbart wurde. Da gibt es eben Schwellenwerte, die beginnen bei einem Schwellenwert von 3 der Hospitalisierungsrate. Da gibt es eine flächendeckende 2G-Regelung, ne? Mhm. Stimmt das? 2G-Regelung? Ja, flächendeckende 2G.
So flächendeckend ist sie nicht, wenn ich das vielleicht kurz ist ja leider nicht flächendeckend. Etwa Bayern hat den ganzen Einzelhandel ausgenommen. Nicht? Also das ist das ist wirklich sehr völlig unverständlich. In Bayern gibt es für den Einzelhandel nur eine Quadratmeterbegrenzung, aber noch nicht mal eine 3G-Regelung. Ja? Also das ist wirklich, ich habe sie nur deshalb unterbrochen, weil ich finde, das zeigt sehr gut, wie da sozusagen einerseits massiv Parteipolitik gemacht wird, so nach dem Motto, wir haben nicht genug Instrumente, aber die Instrumente, die da sind und die wirklich ja effektiv sind, ja, also 2G ist immer effektiv, wirkt sich auf Impfbereitschaft aus, die werden nicht konsequent angewendet.
Und die Hospitalisierungsrate, also der Schwellenwert von 3, ist übrigens ja auch in allen Bundesländern überschritten. Ne? Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt eine flächendeckende 2G-Regelung sehen und die gilt auch automatisch. Ne? Also da muss im Grunde genommen in den Bundesländern gar nichts verhängt werden, oder? Oder beschlossen werden.
Naja, sagen wir so, also die Bundesländer müssen das in ihren, das ist ja nur eine politische Absprache. Ja, okay. Also Ministerpräsidentenkonferenz ist ja in den letzten Jahren leider so getan worden, dass seien Ministerpräsidenten quasi, das seien quasi gesetzliche Vereinbarungen, aber so ist das ja, gesetzliche Regelungen, das ist ja erstmal eine politische Vereinbarung, die jeder wieder so umsetzt, wie es ihm gerade gefällt. Ja.
Das wäre anders gewesen, wenn man es wie bei der Bundesnotbremse tatsächlich ins Gesetz gegossen hätte, ne?
Es ist auch kritisiert worden, warum man denn die Hospitalisierung, warum man nicht gerade den Schwellenwert, also was eigentlich der maßgebliche Wert ist für die Auslösung der Maßnahmen, warum man den dann nicht gleich ins Gesetz reingeschrieben hat. Jetzt ist es wieder zum Beispiel in Bayern, da kann ich es jetzt nur einigermaßen beurteilen, so, und ich glaube auch in den anderen Hotspot-Bundesländern, dass letztlich die reine 7-Tage-Inzidenz wieder maßgebend dafür ist, welche Maßnahmen ausgelöst werden und welche nicht. Das macht es natürlich sehr kompliziert, weil eigentlich keiner mehr genau durchschaut, um welche Werte es eigentlich geht. Und die der Hospitalisierungswert allein maßgebend ist, was ja offenbar fachlich kritisiert wird, dann hätte man das auch besser gleich ins Gesetz geschrieben. So kann das jeder machen, ist politisch verabredet worden, aber sozusagen rechtlich verpflichtend ist das natürlich nicht.
Ja, auch da wieder interessant, dass auch in der Berichterstattung die Hospitalisierungsrate eigentlich eher eine untergeordnete Rolle spielt. Ne? Also wir haben immer noch tatsächlich die Inzidenzen, die in den Eilmeldungen auftauchen und das, was eigentlich erst vereinbart wurde, taucht gar nicht auf. Ich würde kurz noch mal die Reihe zu Ende machen. Also wir hatten beim Schwellenwert von 3 die 2G-Regelung. Wir haben beim Überschreiten des Schwellenwertes von 6 die Regelung 2G+, ne? Also genesen, geimpft plus einem Schnelltest. Das reicht aus, ne? Muss nicht unbedingt ein PCR-Test sein. Und dann haben wir noch den Schwellenwert von 9. Wenn der überschritten ist, dann gilt die Länderöffnungsklausel. Ne? Also dann können weitere, mit Hilfe der Landesparlamente, weitere Maßnahmen beschlossen werden.
Also so habe ich das auch verstanden, wobei ich Ihnen klar sagen muss, für mich sind immer maßgebend Rechtsnormen und nicht so sehr politische Vereinbarungen, die ja dann noch in Rechtsnormen umgesetzt werden müssen. Ja. Das ist so vereinbart worden, aber wie gesagt, von den Vereinbarungen ist Bayern zum Teil schon wieder abgewichen.
Ja, das geht in der Tat dann immer recht schnell. Kommen wir doch jetzt nochmal zur Impfpflicht. Die ist ja auch ein heißes Eisen. Sie wird eigentlich in den letzten Tagen sehr vehement diskutiert und auch so, dass man sich tatsächlich vorstellen kann, dass daraus auch etwas wird. Also im Gegensatz zu den ständigen Beteuerungen, die wir jetzt über ein Jahr gehört haben, dass es keine Impfpflicht geben wird, ändert sich ja jetzt im Moment das Blatt. Und da würde mich natürlich auch die rechtliche Einordnung erstmal interessieren. Vielleicht beginnen wir mal auch da mit dem, was wahrscheinlich relativ einfach sein dürfte, nämlich die berufsspezifische Impfpflicht. Also zum Beispiel Bundeswehr hat jetzt schon angekündigt, ne? Da, das wird in den, die Corona-Schutzimpfung wird in den Katalog der Schutzimpfung, der verpflichtenden Schutzimpfung aufgenommen, die es ja schon gibt, also konkret zum Beispiel gegen Tetanus oder auch Gelbfieber. Dann haben wir noch, bei der Polizei wird es diskutiert, bei Pflegeberufen, Krankenhaus und Lehrer und Erzieher. Wie würden Sie da die rechtliche Einordnung beschreiben?
Ja, also wenn Sie sagen, die berufsbezogene Impfpflicht ist die einfachste, ich offen gestanden finde es die schwierigste.
Ah, interessant.
Weil man sich genau überlegen muss. Also erstmal haben wir da wieder die Gleichheitsfrage, wen nehmen wir denn jetzt rein und wen nehmen wir nicht rein? Bei Soldaten gilt es übrigens ja schon immer, Corona ist jetzt nur in das Programm mit aufgenommen oder sollte in das Programm mit aufgenommen werden. Aber wie grenzen wir eigentlich die Personen, den Personenkreis ab, der dieser Impfpflicht unterliegt? Also wir hören jetzt natürlich immer von Personal in Pflegeheimen und in etwa in Krankenhäusern, aber das müsste ja dann wohl auch die Arzthelfer und Arzthelferinnen erfassen, dann natürlich logischerweise auch die Ärzte. Ich glaube tatsächlich, dass es in der jetzigen Situation eher schwierig sein wird, einen bestimmten Kreis von Leuten, und zwar ausgerechnet diejenigen, die in der Pandemie im Moment sehr den Kopf für uns alle hinhalten, jetzt auch noch herauszugreifen. Und sowas kann ja sehr schnell zu einem Blaming and Shaming führen. Und da halte ich jetzt nicht so sehr viel von. Also wenn man das machen möchte, sollte man es lieber ganz machen. Und auch da habe ich Bedenken, da können wir vielleicht gerne drüber reden.
Genau, da können wir gleich zu kommen. Nur ein Argument, das ja in diesem Zusammenhang häufig genannt wird, und ich finde, das verfängt durchaus auch. Also Sie haben natürlich recht, dass die sich besonders abgearbeitet haben, aber die sind ja auch nun mal besonders nah dran an den vulnerablen Gruppen. Ne? Also da ergibt sich ja schon die Rechtfertigung quasi aus der beruflichen Tätigkeit.
Richtig, aber ich sehe das genauso und ich finde das, für mich bleibt das auch natürlich als sozusagen Bürger völlig unverständlich, dass sich Menschen, die in den Berufen arbeiten, nicht impfen lassen, um das klarzustellen. Aber mir scheint die Abgrenzung ganz schwierig zu sein. Ich denke auch an den Psychotherapeuten, der ja auch durchaus vulnerable Personen, ne, nach einer Krebs-OP behandelt, der müsste dann auch einer Impfpflicht unterliegen. Also da muss ich sehr genau überlegen, was sind das eigentlich alles für Berufsgruppen, und wenn man da näher in die Details geht, wird man feststellen, wahnsinnig kompliziert ist und das sozusagen zu neuen Gleichheitsdebatten führt und auch damit ja auch zu Spaltungen, die ja im Moment jetzt vielleicht nicht das Gebot der Stunde sind.
Sagen Sie, aber sind denn das jetzt eher politische Bedenken oder gesellschaftliche Bedenken, die Sie vorbringen, oder sind das auch rechtliche Bedenken?
Ja, das ist also die Frage jetzt, wenn Sie weiter bei der berufsbezogenen Impfpflicht bleiben, dann kann das sehr schnell zu rechtlichen Bedenken werden, wenn man gewissermaßen eine bestimmte Gruppe rausnimmt und eine andere nicht.
Artikel 3, ne? Also dann fangen wir auf einmal an.
Und der Artikel 3 ist ja schon Zaubergrundrecht. Bei allen differenzierten Öffnungen und Schließungen ist der Artikel 3 ein wahnsinnig starkes Grundrecht gewesen, wenn Sie sich da mal in der letzten anderthalb Jahre anschauen. Da hat es ganz oft unter Hinweis auf Artikel 3 sind Ungleichbehandlungen, die den Gericht nicht einleuchten, für verfassungswidrig erklärt worden oder für rechtswidrig, je nachdem. Mhm. Und da muss man sich natürlich dann fragen, ob man so etwas riskieren will. Ja, da ist die Impfpflicht dann für alle, jedenfalls über 18, sicherlich gleichheitsrechtlich der sicherere Weg. Mhm.
Genau, also da wäre dann Artikel 3 wenigstens nicht das Problem, das stimmt schon. Genau, vielleicht, genau. Um das nochmal deutlich zu sagen, was da abgewogen werden muss, ne? Das ist einerseits natürlich der Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, die da immer von den Impfkritikern und Impfgegnern angeführt wird, ne? Also durch die Spritze, es ist eben nicht nur einfach die Blutabnahme oder so, sondern es wird ja tatsächlich, passiert ja was im Körper, ne? Das ist das Grundrecht, was die Kritiker einbringen, und das muss abgewogen werden gegenüber der Schutzpflicht des Staates, die Gesundheit seiner Mitbürger zu schützen, ne? Ist das in etwa so?
Genau, das ist sozusagen, damit beschreiben Sie sozusagen das Prüfungsprogramm, was ein Gericht anlegen würde, wenn es eine Impfpflicht prüfen würde.
Und da ist natürlich der Knackpunkt auch immer die Verhältnismäßigkeit, ne, der Maßnahme, wie wir es ja auch schon bei Corona rauf und runter gesehen haben. Sie haben jetzt eben Artikel 3 genannt, was jetzt die die Unterschiede zwischen den Berufsgruppen angeht. Aber letztendlich ist wahrscheinlich auch eine Diskussion, die dann zumindest geführt werden müsste, ob das das mildere Mittel darstellt, ne?
Ja, also grundsätzlich muss man mal sagen, eine Impfpflicht ist ganz generell verfassungsrechtlich zulässig. Das ist erstmal ganz wichtig, dass das auch deutlich wird. Das ist schon früh durch das Bundesverwaltungsgericht festgestellt worden und jetzt im Übrigen auch nochmal für uns durchaus auch relevant durch eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Frühjahr dieses Jahres. Das Problem ist in der Tat die Erforderlichkeit im Einzelfall. Ich würde sogar schon einen Schritt weiter vorher ansetzen bei der Geeignetheit, weil man sich ja fragen muss oder weil man jedenfalls nicht den Eindruck erwecken darf, als würde die Impfpflicht für die jetzige Welle irgendetwas bringen. Hm. Ja? Also eine Impfpflicht, die man ja im Moment schon mangels erforderlicher Impfmöglichkeiten gar nicht durchsetzen könnte, könnte man ja allenfalls für das Frühjahr etablieren. Man könnte also sagen, ab 1.4.2022 muss jeder geimpft sein. Und um damit eine fünfte Welle zu verhindern.
Und das gilt auch für die berufsspezifische Impfpflicht?
Naja, man muss das ja sozusagen gesetzlich erstmal regeln und dann muss man ja den Leuten erstmal eine gewisse Zeit lassen, bis die Impfungen auch wirken. Ja? Also von daher, man darf wirklich nicht den Eindruck erwecken, als würde jetzt irgendeine Impfpflicht gegen diese vierte Welle helfen. Ja, das ist halt einfach falsch. Ja? Sondern wenn man das als Ziel ausgibt, wir wollen folgende Wellen, also fünfte, sechste und hoffentlich dann gar keine mehr, verhindern, dann in der Tat ist das jedenfalls eine geeignete Maßnahme, weil es führt ja keinen Weg über die Immunisierung. Ja? Also wir können nochmal immer wieder Lockdowns machen, dann gehen die Zahlen wieder runter, aber die Leute werden nicht immun durch den Lockdown. Ja? Im Gegenteil. Und deswegen, also der Weg zur Immunisierung ist zentral und dann kann natürlich eine Impfpflicht, die dann sozusagen die nächste Welle verhindert, auch geeignet sein. Bei der Erforderlichkeit, und die hatten Sie ja jetzt gerade angesprochen, da ist es natürlich immer erforderlich, dass man zeigt, dass man nicht alle möglichen Mittel ergriffen hat vorher, ja, also mildere Mittel. Und dazu muss ich nochmal sagen, wir haben ja 2G gar keine Chance bisher gegeben. 2G fängt gerade erst an und wir sehen ja, dass die Impfzahlen hochgehen und mein Eindruck ist im Moment, wir müssen alle nicht nur individuell vernünftig sein, sondern auch kollektiv geduldig. Ja, das hilft leider im Moment nichts. Es ist nun mal so, das dauert eine gewisse Zeit lang, bis diese Impfungen dann wirken werden. Das wird nicht in 3-4 Wochen der Fall sein. Ja. Leider, weil wir eben letztlich, ja, wir haben unsere Infrastruktur im Sommer abgebaut, wir haben zu spät mit den Boostern begonnen, das ist alles ein eher politisch-administratives Versagen, das wir aber jetzt durch so eine Akutdebatte nicht mehr einholen können.
Aber letztendlich, wenn man das alles so zugrunde legt und auch die langfristige Perspektive annimmt, dann könnte man schon zum Ergebnis kommen, wenn, also je nachdem, wie sich jetzt in der Tat 2G ausgewirkt hat, ne, dass einfach wir dann, wenn alles nichts hilft, im Frühjahr eine allgemeine Impfpflicht implementieren könnten.
Ja, das auf jeden Fall. In der Tat, wenn wir jetzt über den Winter feststellen, dass das nichts geholfen hat, dann werden wir da auch nicht drum rumkommen. Das sehe ich ganz genauso. Ja, das ist also nicht das Thema. Wir dürfen eben nur nicht den Eindruck erwecken, als würde es jetzt helfen. Mein Eindruck ist eher, dass es jetzt kontraproduktiv wirkt, wo Menschen im Angesicht der Katastrophe, und anders kann man das ja nicht nennen, jetzt doch endlich zur Besinnung kommen und sich impfen lassen. Hm. Ja, das ist, glaube ich, wichtig, das zu sehen. Wir sind leider alle 5 nach 12 Menschen manchmal. Hm. Das ist ja in der Klimapolitik nicht anders.
Das ist wohl wahr. Wie kann man denn eigentlich so eine Impfpflicht dann umsetzen? Welche Sanktionen wären denkbar?
Ja, also man kann eine Impfpflicht umsetzen natürlich, indem man an die Nichterfüllung der Pflicht erstmal ein Bußgeld mit einem Bußgeld bewährt. Man kann sie aber auch gefahrenabwehrrechtlich durchsetzen, etwa durch Zwangsgelder. Zwangsgelder haben den Charme, dass man sie auch öfter verhängen kann, nämlich immer dann, wenn die Pflicht dann immer noch nicht erfüllt wird, kann man so ein Zwangsgeld auch nochmal verhängen. Was natürlich juristisch oder politisch, sage ich es mal rein theoretisch, auch möglich ist, den sogenannten unmittelbaren Zwang anzuwenden. Ich vermag mir aber nicht vorzustellen, dass wir Menschen mit polizeilicher Gewalt in Impfzentren zerren. Da muss man einfach sagen, da hat der demokratische Rechtsstaat bestimmte Mittel einfach nicht zur Verfügung. Das muss man einfach so anerkennen. Das kann man in Diktaturen machen. Das kann ich wirklich nicht empfehlen, so weit zu denken, sondern mit finanziellen Zwangsmitteln und auch Bußgeldern kann man das tun, aber anders nicht.
Die aber ehrlich gesagt auch Zwangsgelder bzw. Bußgelder können ja dann auch durch Haftstrafen durchaus ersetzt werden, ne? Im Fall von großer Renitenz.
Das muss man in der Tat überlegen, ob man das dann tatsächlich macht. Ja, die sogenannte Zwangshaft ist ja sogar möglich, ja, dass man gewissermaßen durch Inhaftierung jemanden dazu versucht zu veranlassen, das Verhalten, was er zu dem er verpflichtet werden soll, dann auch tatsächlich in die Tat umzusetzen. Aber ich halte das für eine sehr theoretische Debatte,
ja, um es ganz ehrlich zu sagen. Ja.
Und ich würde auch sagen, diese Debatten würde ich nicht führen in einer Zeit, wo wir gerade nochmal versuchen, Menschen vor dem Hintergrund der furchtbaren Situation gerade zu überzeugen, bitte lasst euch impfen.
Das ist vielleicht auch ein wichtiger Hinweis. Das ist auch in der Vergangenheit, glaube ich, ein bisschen schiefgelaufen. Also ich finde, in der Kommunikation war es ja immer entweder so, dass gesagt wurde, dass überhaupt gar kein Druck aufgebaut wurde, denn dass immer gesagt wird, das ist eine absolut freie Entscheidung und so weiter und jeder kann machen, was man will, das war ja das Narrativ des ersten Jahres quasi, ne? Oder auch sogar der ersten anderthalb Jahre, ne? Und jetzt schwenkt man sozusagen um und nimmt das andere Ende und redet dann gleich davon oder baut als mögliches Szenario auf, das dann allerdings auch gleich abgelehnt wird von zum Beispiel Gesundheitsminister Spahn, der ja dann in einer Pressekonferenz gesagt hat, naja, wir können ja die Leute dann auch nicht mit der Polizei impfen lassen oder abführen und zum Impfzentrum bringen lassen. Aber das wiederum wäre ja auch nur das andere Extrem, ne? Und dazwischen muss man ja sagen, gibt es ja noch viele, viele Grautöne. Also man kann vielleicht, wie es jetzt auch öfter getan wird, von einer moralischen Pflicht sprechen. Man kann auch durchaus das als Pflicht formulieren, ohne erstmal Sanktionen anzuführen und dann die Sanktionen eben tatsächlich eher in einem weiteren Schritt eher über Bußgelder beziehungsweise Zwangsgelder laufen lassen. Da gibt es ja viele Schattierungen letztendlich.
Also ja. Mit den Grautönen haben wir da wahnsinnig Schwierigkeiten gehabt. In der Tat, wir haben erst von der völligen Freiheit gesprochen und jetzt kommt ein ganz, finde ich auch, schwieriges an den Pranger stellen von Ungeimpften. Auch das sollte man, also wir werden da auch mal rhetorisch wieder abrüsten müssen, sondern einfach sagen müssen, wir haben ja bestimmt Anreizsysteme, die dazu führen werden, dass Menschen sich impfen lassen und wir sagen, dass von Ungeimpften eine größere Gefahr ausgeht und wir deshalb selbstverständlich auch gegenüber andere Maßnahmen ergreifen dürfen als gegenüber Geimpften. Als ich das aber im Sommer mal in einem Beitrag vorgeschlagen habe, habe ich unendlich viele Hassmails bekommen, bis hin zu Androhungen von Strafanzeigen und ich würde mich an der größten Weltverschwörung beteiligen. Ja? Also Sie sehen, wie diese Debatte damals schon aufgeladen war und das, aber man hätte eben viel früher anfangen müssen, tatsächlich mit diesen Regelungen, aber ohne Menschen an den Pranger zu stellen, sondern ihnen einfach zu zeigen, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, du kannst dich impfen lassen oder wir müssen Gefahrenabwehr bei dir betreiben.
Ja, also da in der Tat ist irgendwie sind die Grautöne verloren gegangen. Man hätte ja zum Beispiel, wie gesagt, auch schon früher mit 2G anfangen müssen, aber stattdessen war dann immer von der Impfpflicht durch die Hintertür die Rede. Vielleicht
kleinkarierte Debatte. Ja.
Vielleicht zuletzt nochmal etwas zum Organisatorischen auch. Ne? Also man hat ja im Moment ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass der Staat das überhaupt organisatorisch hinbekommen würde, 80 Millionen relativ schnell zu impfen, womöglich sogar zweimal im Jahr. Ne? Das ist auch eine Debatte, die im Moment überhaupt nicht geführt wird, wie weit die eigentlich gehen soll. Wir haben ja jetzt die Diskussion, wie lange überhaupt der Impfstoff anhält, die Wirkung des Impfstoffs anhält. Wir haben jetzt erste Erkenntnisse, die sind ja auch noch gar nicht so alt, ist, dass das über 6 Monate hinaus nichts ist. Wir haben übrigens auf europäischer Ebene jetzt auch die Debatte, wie lang diese Impfzertifikate eigentlich halten sollen. Da habe ich jetzt als Beispiel oder als Vorschlag gehört 6 Monate. Das heißt, wir würden davon reden, dass wir Auffrischung alle 6 Monate brauchen. Das bedeutet 160 Millionen Impfdosen im Jahr. Um vielleicht mal das in Perspektive zu setzen, für 118 Millionen haben wir 11 Monate gebraucht, ne? Und da waren jetzt, also im Moment liegen wir bei 118 Millionen Impfdosen, die verabreicht wurden. Und davon liefen natürlich die ersten Monate sehr schleppend, aber wir hatten auch tatsächlich sehr fette Monate darunter, ne, wo es einfach sehr, sehr schnell ging. Also das ist organisatorisch auch nochmal vielleicht was anderes. Aber zurück zu meiner Frage, welche Ansprüche hat denn umgekehrt der Bürger eigentlich gegenüber dem Staat im Falle einer allgemeinen Impfpflicht? Der müsste doch dann dafür sorgen, der Staat, dass auch geimpft werden kann. Und wenn das eben nicht geht und man monatelang keinen Impfstoff bekommt, gibt es dann irgendwelche Ansprüche, die man umgekehrt an den Staat richten könnte?
Naja, also der Staat, der eine Impfpflicht in seinen Gesetzen festschreibt, muss natürlich auch dafür sorgen, dass diese Pflicht erfüllbar ist. Ja, das ist das Gleiche wie mit der Steuerpflicht. Wenn der Staat Ihnen keine Kontonummer nennt, können Sie Ihrer Steuerpflicht nicht nachkommen. Ja? Also der Staat hat da natürlich eine Beibringungspflicht und man wird in der Tat dieses große, eindrückliche Programm, was Sie gerade geschildert haben, nur durch eine ganz andere Form der Impfkampagne, dass sozusagen Leute systematisch angeschrieben werden und gesagt wird, jetzt seid ihr dran, wie das ja etwa in Spanien passiert ist, und natürlich durch den Wiederaufbau der Impfzentren schaffen. Das werden niedergelassene Ärzte natürlich nicht schaffen, ja, diese Dimension. Und man wird natürlich auch darüber nachdenken müssen, ob man dann doch die Apotheker, die ja bisher nicht impfen können oder dürfen, ob man die nicht auch jetzt einbezieht in die Impfkampagne des nächsten Jahres. Das geht natürlich nicht so schnell, die müssen geschult werden, da müssen auch ein paar rechtliche Grundlagen, ein paar Haftungsfragen geklärt werden, aber auch die Apotheker wird man dann im Jahr 2022 einbeziehen müssen. Und es wäre gut, wenn man da jetzt drüber nachdenken würde und nicht erst im nächsten Sommer, wenn dann die dritte oder die vierte oder fünfte Impfkampagne läuft.
Ja. Ja. Gut, also noch viel zu tun, Herr Kinggren. Ich danke sehr herzlich, dass Sie mit uns mal diese doch recht diffizile Lage aufgedröselt haben.
Ja, ich bedanke mich fürs nette Gespräch.
So, also das zu den neuen alten Länderkompetenzen und dem, was uns da in den nächsten Wochen, Monaten vielleicht noch blüht. Aber jetzt gucken wir mal auf den Fußball, wie du es immer so gerne machst, Pia. Was war da los?
Wir haben zwei Geschichten aus dem Fußball. Ich fange an mit Joshua Kimmich, der ist ja vor einigen Wochen
massiv in die Kritik geraten. Wer ist das nochmal?
Das ist ein Spieler vom FC Bayern und zwar sogar ein sehr bekannter Spieler, der wohl auch eine gewisse Vorbildfunktion hat für die Jugend von heute, auch innerhalb der Mannschaft und so weiter. Umso entgeisterter war man, als vor einigen Wochen herauskam, dass er sich nicht hat impfen lassen, weil er wohl Bedenken hat gegen die Impfung.
Das hat er selber zugegeben, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Das hat er auch.
Genau.
Also auch
das hat er öffentlich
zugegeben, einfach so berichtet, ne? Also jetzt auch nicht schamhaft oder so, sondern er hat einfach gesagt, macht er nicht, weil er da Bedenken hat wegen den Langzeitfolgen, die angeblich noch nicht bekannt sind. Also und ein Sturm der Entrüstung brach.
Und er ist wohl auch nicht der Einzige. Es gibt da wohl irgendwie so eine kleinere Gruppe, ich glaube von 5 oder 6 Bayern-Spielen, die alle noch ungeimpft sind. Heute Morgen kam allerdings die Information, dass 2 dieser Bayern-Spieler sich jetzt wohl impfen haben lassen, zumindest sich die erste Impfung haben verpassen lassen und Joshua Kimmich darüber nachdenkt, das jetzt auch zu tun. Vielleicht liegt das ja daran, was in der letzten Woche passiert ist.
Ja, das wird jetzt immer live übertragen, wahrscheinlich die Impfung der einzelnen Bayern-Spieler, ne? Kann man sich vorstellen.
Ich glaube so ungefähr. Die Vorbildfunktion darf man offensichtlich nicht unterschätzen und ich glaube, der Verein ist auch mittlerweile recht genervt, sodass die Durchstechereien bei allem, was sozusagen in die Richtung geht, dass auch der Verein sich Mühe gibt, die Spieler dazu zu motivieren, sich impfen zu lassen, jetzt relativ schnell seinen Weg in die Medien findet.
Gut, aber ich habe dich unterbrochen. Du wolltest eigentlich sagen, was letzte Woche so passiert ist. Erzähl doch mal.
Genau, letzte Woche war Joshua Kimmich wohl zum zweiten Mal schon in Quarantäne und dann gab es bis heute nicht dementierte Berichte, ich glaube zuerst in der Bild am Sonntag, dass der FC Bayern ihm und anderen Spielern in Quarantäne anteilig Gehalt gestrichen hat für diese Zeit. Mhm. Und da haben wir uns natürlich naheliegend für einen Rechtspodcast gefragt, geht das? Und die kurze Antwort lautet ja. Und zwar sogar relativ unproblematisch. Also Fußballspieler sind Arbeitnehmer, das heißt, bis auf ein paar Ausnahmeregelungen gelten für die ganz normale Arbeit rechtliche Regelungen. Das ist zum Beispiel auch der Grund dafür, dass Stand heute die Profispieler überhaupt noch ungeimpft spielen dürfen unten auf dem Rasen, weil nämlich quasi auf dem Rasen Arbeitsrecht gilt. Das ist ja für sie deren Arbeitsort. Das heißt, dort gilt also maximal 3G im Moment. Und die Fans, die sind ja im Rahmen ihrer Freizeitgestaltung unterwegs, wo in aller Regel 2G gilt. Die dürfen deshalb nur geimpft oder genesen ins Stadion.
So, und jetzt seit Oktober, November haben viele Bundesländer es umgesetzt, dass Arbeitgeber Gehälter kürzen können, wenn Ungeimpfte in Quarantäne müssen. Wir haben das relativ ausführlich vorgestellt in der Folge 178. Da war es noch ein bisschen unklarer, als es heute ist. Ihr könnt da gerne nochmal detailliert reinhören. Heute und jetzt nur nochmal so kurz als Update für die nächsten Kneipenbesuche, wenn ihr Fuppes schauen geht, damit ihr genau Bescheid wisst und das euren nicht juristischen Freunden erklären könnt. Es geht also nicht um die Entgeltvorzahlung im Krankheitsfall.
Genau.
Da wird man immer weiter bezahlt. Also wenn man jetzt irgendwie Corona-Symptome hat, dann kriegt man ganz normal weiter Geld. Sondern es geht um den Fall, dass man in Quarantäne muss, also abgesondert wird, weil man mit einem Infizierten zusammen war, ohne selbst Symptome zu haben. Dann kann man logischerweise auch nicht arbeiten, es sei denn, man kann im Homeoffice arbeiten.
Das geht ja.
Das hat übrigens Julian Nagelsmann gemacht, der Trainer. Der hat der musste auch in Quarantäne und der hat wohl irgendwie in seiner Küche dann sich so eine Art Kommandozentrale aufgebaut und hat aus dem Homeoffice trainiert. Das fand ich auch sehr hübsch. Wenn man das nicht kann, wer nicht arbeitet, kriegt kein Geld. Das ist im Regelfall ein Fall der Unmöglichkeit nach § 326 Bürgerliches Gesetzbuch. In Corona-Zeiten wurde das geändert. Da hat der Staat gesagt, wir schicken euch in Quarantäne, also entschädigen wir euch auch. Und dann haben die Arbeitgeber dann in der Regel erstmal weitergezahlt und sich das Geld dann vom Staat zurückgeholt. Aber seit Oktober, November beruft man sich auf den § 56 Absatz 1 Satz 4 Infektionsschutzgesetz. Der regelt, dass keine Entschädigung bekommt, wer durch Inanspruchnahme einer Schutzimpfung hätte vermeiden können, dass er jetzt nicht mehr arbeiten kann.
Genau.
So, und dann waren die Voraussetzungen erstmal so ein bisschen streitig. Dann hat man sich überlegt, ob vielleicht der § 616 BGB dann irgendwie den Gehaltsanspruch noch erhalten könnte. Das vertritt eigentlich jetzt niemand mehr, sondern zumindest der Rechtsgedanke des 56 IFSG wird aufs Arbeitsrecht komplett übertragen.
Hast du dich durchgesetzt?
Ja, ach, guck. Natürlich habe ich mich durchgesetzt. Ja, ich habe doch immer recht, Corona. Ja.
Also früher oder später ist auf jeden Fall.
Ja, auf mich hört ja keiner sozusagen. So, es ist jetzt klar, dass kein Gehalt gezahlt werden muss, wenn jemand ungeimpft in Quarantäne muss. Es war allerdings dann so, dass viele Unternehmen unter der Hand gesagt haben, Leute, wir tun uns doch diesen Stress nicht an mit unseren Arbeitnehmern, wenn es dann jetzt mal um 10 Tage geht. Dann haben wir da Riesenstreit im Betrieb und vor allem war da natürlich auch wieder das Datenschutzproblem akut, das wir vorhin schon angesprochen hatten, weil man ja gar nicht final wusste, ist denn jemand jetzt ungeimpft? Mhm. Ne, wenn die Leute das nicht offenlegen mussten, was natürlich relativ blöd ist, wenn ungeimpft zu sein, die Voraussetzung dafür ist, dass man den Immun streicht. So, long story short, jetzt wussten wir, dass Joshua Kimmich auf jeden Fall ungeimpft war und der FC Bayern hatte jetzt wohl dann doch mal irgendwie genug von dem ganzen Trerä, auch ich nehme an von dem medialen Trerä. Also nach Medienberichten geht es, wenn Joshua Kimmich für eine Woche in Quarantäne musste, wohl vermutlich um knapp 400.000 Euro für ihn. Ich gehe trotzdem davon aus, dass das für den FC Bayern jetzt nicht den Ausschlag gegeben hat, das zu tun, sondern die sind wohl sehr genervt von der ganzen Diskussion um Joshua Kimmich und seine Vorbildfunktion und so weiter.
Und man muss sagen, man kann den ja auch nicht einsetzen, ne? Also was willst du mit einem Spieler, der die ganze Zeit noch nicht mal auf der Bank sitzt, sondern eben zu Hause vorm Fernseher und womöglich dann Chips frisst oder so, ne? Also ich finde, das ist
das macht der bestimmt nicht. So ungesunde Sachen würden die bestimmt nie tun.
Aber will sagen, ne, das ist ja nun auch vor allen Dingen nicht das erste Mal. Ich glaube, es war das zweite Mal, ne? Dass er
der war zum zweiten Mal in Quarantäne. Und genau aus diesem Grund haben wir uns ja auch noch gefragt, ob dann nicht, wenn man jetzt irgendwie 5-mal hintereinander in Quarantäne müsste, der Arbeitgeber nicht mehr irgendwann sagen könnte, mir reicht das jetzt und ob man gekündigt werden könnte. Und dazu habe ich mal kurz gesprochen mit Professor Michael Fuhlrott, einem Fachanwalt für Arbeitsrecht in Hamburg. Vielen, vielen Dank, Herr Fuhlrott, für Ihre wie immer unglaublich fixen und detaillierten Auskünfte. Shoutout an Michael Fuhlrott sozusagen. Herr Fuhlrott, hält das für grundsätzlich denkbar, dass man Arbeitnehmern mittelfristig sozusagen kündigen könnte, aber für den Spezialfall Bundesligaspieler wahrscheinlich am Ende doch wieder nicht. Also ich versuche das jetzt sehr kurz zu machen, die doch sehr ausführlichen Überlegungen, die Herr Fuhlrott mir geschickt hatte. Also er hält es aus zwei Gründen grundsätzlich für denkbar, nämlich erstens, wenn Arbeitnehmende ihrer Tätigkeit nicht mehr nachgehen können, weil sie ungeimpft sind. Also er hat zum Beispiel den Kundenservice-Techniker genannt, ne? Der da nicht mehr bei Kunden rein darf oder so. Wenn man das dann irgendwie mittelfristig nicht mehr darf, ja, blöd sozusagen. Und der zweite Fall ist genau der, den du gerade angesprochen hast, Corinna, wenn der Arbeitnehmer quasi immer wieder ausfällt und der Arbeitgeber dann ständig Fehlzeiten kompensieren muss, was natürlich irgendwie relativ naheliegend bei so einem Fußballspieler so ist. Der fällt ja dann auch nicht irgendwie mit 2 Wochen Planbarkeit aus, sondern wahrscheinlich dann einen Tag vorher, wenn es blöd läuft. Und zwar vor dem super wichtigen Bundesligaspiel gegen den BVB oder so. Kann ja alles keiner wollen. Michael Fuhlrott meint, das könne man vermutlich mit einer krankheitsbedingten Kündigung vergleichen und sich dann überlegen, gibt es eine negative Prognose? Ja,
Ne, die gibt's dann vermutlich schon, weil man halt immer wieder in Quarantäne landen kann, vor allem wenn mehrere nicht geimpft sind im Team. Und es kann, wenn es erhebliche betriebliche Ablaufstörungen gibt und zumindest dann, wenn man dem Spieler mal vor Augen geführt hat, dass das vielleicht irgendwann die Konsequenz sein könnte, also quasi so eine Art Abmahnung aussprechen würde, hält er das eigentlich schon grundsätzlich für möglich, dass das mittelfristig in bestimmten Konstellationen ein Kündigungsgrund sein kann, wenn man ungeimpft ist. Aber, und hier kommt jetzt das Aber, Profifußballerverträge sind befristet.
Ah ja, okay.
Das ist ein das ist ein Sachgrund aufgrund Eigenart der Arbeitsleistung. Achtung, Jura-Nerds, das ist das Teilzeitbefristungsgesetz. Das wird vom Bundesarbeitsgericht so akzeptiert. Und in befristeten Arbeitsverträgen sind ordentliche Kündigungen, und das wären beides nur ordentliche Kündigungsfälle, in aller Regel ausgeschlossen. Ah. Und Michael Fulroth sagte natürlich, naja, und am Ende hat natürlich auch kein Verein ein Interesse daran, einen Spieler zu kündigen, weil er dann nämlich auch nicht mehr diese enormen Transfersummen bekommt.
Ja,
wenn er den verkaufen würde, ja, genau, quasi.
Das ist dann, das wäre dann blöd.
Deswegen für alle Arbeitnehmenden da draußen, die ungeimpft sind, überlegt euch mal, ob ihr einen unter einen dieser Fälle fallt und ob das vielleicht mittelfristig ein Risiko sein könnte, dass ihr da sozusagen eine Kündigung riskiert. Überlegt euch sowieso, dass es natürlich immer sinnvoll ist, sich impfen zu lassen. Aber für die Fußballer und also konkret jetzt Joshua Kimmich und seine Konsorten da beim FCB ist das wohl keine Gefahr, dass sie jetzt
gekommen. Ja, also jetzt hofft man natürlich sehr, dass das irgendwann mal in einer mündlichen Prüfung auftaucht, weil das jetzt so wunderbar erklärt. Also das vielleicht als kleinen Hinweis an die Juraprofessoren, die uns womöglich zuhören, und die Jurastudenten. Also sehr schöner Ausflug auf den grünen Platz, aber das hätten wir jetzt.
Ja, warte, ne? Wir haben ja noch einen. Ach,
entschuldige ja. Bitte, natürlich, leg los.
Wir haben sogar doppelt grün, denn die nächste Geschichte ist ja, bei Werder Bremen.
Die ist ja wirklich auch so unglaublich, leg los.
Ja, das ist wirklich ganz verrückt. Der Trainer von Werder Bremen ist am Freitagabend zurückgetreten. Das ist Herr Markus Anfang, der heißt wirklich so. Genauso wie sein Co-Trainer. Und gegen beide besteht wohl derselbe Verdacht. Und zwar der Verdacht auf Impfpassfälschung. Die Staatsanwaltschaft Bremen hat am Montag weitere Details herausgegeben, warum sie diesen Verdacht hat. Und zwar ist Markus Anfang angeblich laut seinem Impfpass, digitalen Impfpass, im Impfzentrum in Köln geimpft worden. Aber seine Daten wurden laut der Kassenärztlichen Vereinigung, also sagt die Staatsanwaltschaft, an keinem der beiden Tage, an denen er angeblich dort gewesen sein soll, irgendwie vom Impfzentrum erfasst.
Ah, interessant.
Und dann gibt's ja immer diese Chargennummern, die in den Impfpässen irgendwie vermerkt sind. Und eine dieser angegebenen Chargen wurde gar nicht verimpft. Und die Chargennummer des zweiten angeblichen Impftermins ist wohl verimpft worden, aber nicht an dem Tag. Das heißt, es gibt jetzt definitiv einige Anhaltspunkte, die darauf hinweisen, dass da zumindest irgendwas nicht koscher ist. Das ist auch das, was die Staatsanwaltschaft bestätigt hat. Und dann gibt es noch eine Menge Medienberichte, unter anderem von, ich habe jetzt hier Sekunde, von der Deichstube, das ist ein Fanmagazin von Werder Bremen. Es ist total super, grüner wird's nicht mehr. Ja, steht da. Und die haben eben relativ viel ermittelt, was der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft auch zwar nicht bestätigt hat, aber auch nicht dementiert hat mir gegenüber. Von daher gebe ich euch das mit, weil es ist einfach schon ein wenig amüsant. Also bei seinem vermeintlichen ersten Impftermin in Köln soll der Herr Anfang eigentlich bei einem Auswärtsspiel gewesen sein, und zwar in Würzburg. Und beim angeblichen zweiten Impftermin soll er im Trainingslager in Zillertal gewesen sein. Also beides ist jetzt nicht so nah um die Ecke von Köln, dass man sagen könnte realistisch, dass er dort gewesen ist. Und wir haben uns dann auch noch ein bisschen gefragt, wie sind die dem denn eigentlich da irgendwie draufgekommen? Mhm. Und fest steht, dass die Anzeige vom Gesundheitsamt kommt in Bremen. Und die sind laut Deichstube, das ist jetzt das, wo der Staatsanwalt nicht dementiert hat, aber auch nicht bestätigt, sind wohl stutzig geworden, weil es im November eine Corona-Infektion gegeben hat im Spielerkader. Und dann mussten die anderen eben quasi die Impfpässe vorlegen zur Kontaktnachverfolgung. Und da hat sich dieser Mitarbeiter des Gesundheitsamts wohl gedacht, Moment mal, da war doch irgendwas, weil eben die erste Impfung angeblich im April stattgefunden hat. Markus Anfang aber noch im Juni öffentlich gesagt hat, er sei noch nicht geimpft.
Ach du liebes Bisschen. Das ist ja wirklich investigativ.
Ja, und noch, es gibt noch was Investigativeres. Es hat wohl im August auch schon einen Vorfall gegeben. Es gab dann einen Test, der sich nachträglich als negativ herausgestellt hat. Aber da hat sich Markus Anfang wohl in Quarantäne begeben, obwohl er das als Geimpfter gar nicht gemusst hätte. Mhm. Und da wäre er aber, laut offiziellen Angaben, wäre er durchgeimpft gewesen im Juli und da hätte er eigentlich schon eben nicht mehr in Quarantäne gehen müssen. Und das hat wohl dieser Mitarbeiter des Gesundheitsamts irgendwie alles zusammengesetzt und dann haben die angefangen, da rumzuforschen, haben dann diesen Impfpass gecheckt, der wohl auch relativ gut gemacht war, aber für Experten war dann doch relativ schnell sichtbar, da ist was, was irgendwie nicht koscher ist. Wie gesagt, vieles davon ist auch Recherche der Deichstube und anderer Medien und auch im Kicker wird natürlich viel berichtet, aber die Staatsanwaltschaft hat jetzt eben bestätigt, dass sie A ermittelt und dass es B auch wirklich sehr große Ungereimtheiten gibt. Ermittlungen laufen wegen 279, also Paragraph 279 Strafgesetzbuch, der Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Das ist eine der Normen, die mit Wirkung zu heute ja jetzt auch geändert wurden. Das haben wir in der vorletzten Folge relativ ausführlich gemacht und das dargestellt, aber für den Fall Markus Anfang ist es eine irrelevante Änderung, denn die alte Rechtslage passte für ihn ja, denn er hat ja gegenüber dem Gesundheitsamt ein unrichtiges Gesundheitszeugnis vorgelegt, wenn es denn unrichtig gewesen sein sollte, denn natürlich gilt auch hier die Unschuldsvermutung. Markus Anfang hat sich, nachdem er anfangs gesagt hat, dass er wohl ordnungsgemäß geimpft sei, jetzt nicht mehr geäußert. Sein Verteidiger hat Akteneinsicht beantragt und laut dem Kicker wird wohl auch der Kontrollausschuss des Deutschen Fußballbundes jetzt gegen ihn ermitteln. Da könnten also nicht nur strafrechtliche, sondern auch sportrechtliche Konsequenzen auf ihn zukommen.
Bisschen ist ja echt auch eine hochinteressante Geschichte, ne? Wie es dann doch irgendwie rauskommt. Also
und wie gesagt, der Co-Trainer ist wohl auch betroffen. Über den weiß man bisher weniger. Der Vorwurf ist aber derselbe. Und der ist auch am Freitagabend mit zurückgetreten. Und man fragt sich ja schon ein bisschen irgendwie, wie viel Angst man eigentlich vor dieser Impfung haben kann, wenn man sich all das antut.
Ja, oder wie viel sozusagen Widerstandswillen man haben muss gegenüber einem Staat, der einen angeblich bevormundet. Also ist ja echt irre, ne? Gut, wir werden sehen, wie das weitergeht, ne? Also ich nehme an, das wird dann wahrscheinlich auch in ein Strafverfahren münden, das womöglich dann auch öffentlich ist, ne?
Wenn die Anhaltspunkte sich verdichten, klar. Also da sehe ich keine Gründe, warum das nicht öffentlich sein sollte.
Genau, und das wird dann womöglich auch seine Wirkung entfalten. Okay, dann machen wir hier mal Schluss mit Fußball und kommen zu den anderen Themen. So, wir haben noch zwei Nachträge, die du uns auch jetzt näher bringst. Beginnen wir doch mal mit der AfD. Was gibt's denn da Neues?
Also das bringen wir euch mit sozusagen aus Gründen der Chronistenpflicht, weil wir darüber schon mal kurz berichtet hatten. Und zwar geht es um die Berliner AfD. Die hat jetzt auch vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg verloren in Sachen Verfassungsschutzbericht für 2020. Da hatte die Berliner AfD beantragt, dass es dem Land Berlin verboten werden soll, sie als Verdachtsfall einzuordnen und sie mit nachrichtendienstlichen Mitteln zu beobachten. Und wie schon das Verwaltungsgericht hat jetzt auch das Oberverwaltungsgericht gesagt, nö, gibt's nicht, weil ihr nämlich gar nicht hinreichend glaubhaft gemacht habt, dass ihr als extremistischer Verdachtsfall eingestuft werdet. Dass es darüber Berichte in der Berliner Morgenpost gibt, reicht dem Oberverwaltungsgericht nicht. Und die sagen eben, interessante Argumentation, der Verfassungsschutz in Berlin müsse das auch nicht sozusagen sich gegen sich gelten lassen. Er müsse das auch nicht bestätigen oder dementieren, weil das auf eine Ausforschung hinauslaufe. Ist natürlich auch interessant. Ich meine, das ist natürlich schon nur noch halb so effektiv, wenn jemand weiß, dass er überwacht wird. Und die nachrichtendienstliche Beobachtung ist genau dasselbe. Auch das sei eine bloße Spekulation der Berliner AfD. Und wer spekuliert, hat deshalb noch keinen Unterlassungsanspruch. Allerdings hat die AfD Berlin in einem Punkt doch gewonnen. Das Land Berlin muss eine Pressemitteilung herausgeben, in der steht, dass das Verwaltungsgericht dem Berliner Verfassungsschutz verboten hat, die Berichterstattung über den sogenannten Flügel der AfD im Verfassungsschutzbericht 2020. Da geht es natürlich darum, dass dieser Flügel sich ja angeblich zum 1.5.2020 aufgelöst hat. Aber jedenfalls konnte der Verfassungsschutz, das hatte schon das Verwaltungsgericht Berlin im einstweiligen Rechtsschutzverfahren festgestellt, keine Aktivitäten glaubhaft machen oder belegen von Anhängern dieses Flügels jetzt speziell in Berlin, speziell für den Berichtszeitraum 2020. Das hat die Verwaltung in Berlin auch schon brav gemacht. Da gibt es eine ganz kurze Pressemitteilung, in der das genau so drinsteht. Exakt so, mit zwei Sätzen. Genau. Ja, richtig, die ist auch schon draußen. Aber da ist es ja dann doch wichtig, um sich auch gegen Lügen- und Lückenpressevorwürfe zu wehren, dass man diese Dinge auch zu Ende berichtet. Deswegen haben wir euch das noch kurz mitgebracht. Und wir haben noch den langsamen Richter.
Genau, richtig. Über den haben wir uns auch lange, lange unterhalten, weil das ja in der Tat auch eine sehr interessante Konstellation ist. Also geht um die Unabhängigkeit des Richters, ne, und wie weit ihm reinregiert werden darf von der Vorgesetzten. Ich glaube, den ganzen Fall müssen wir nicht mehr groß erzählen, denn da gab es etliche Folgen dazu über den langsamen Richter. Aber wie ist es denn jetzt ausgegangen?
Ja, Thomas Schulte-Kellinghaus hat jetzt verloren und zwar vermutlich auch final verloren. Also der ist Zivilrichter am OLG Karlsruhe, am Außensitz in Freiburg, und er hatte von seiner Vorgesetzten eine Ermahnung bekommen und einen Vorhalt, weil er das durchschnittliche Erledigungspensum von Richtern ganz erheblich und jenseits aller großzügig zu bemessenden Toleranzbereiche unterschreite. In bestimmten Jahren habe er weniger Verfahren gemacht als ein Halbtagsrichter, hieß es damals in diesem Vorhalt. Und Herr Schulte-Kellinghaus.
Aber besonders gründlich. Hat er ja gesagt, ne?
Genau, Herr Schulte-Kellinghaus hat immer gesagt, ich bin nicht langsam, ich bin gründlich, und hat gesagt, diese Rüge, die er da bekommen hat, stelle einen Eingriff in seine richterliche Unabhängigkeit dar. Und du hast es gerade gesagt, Corinna, ihr habt darüber wahrscheinlich schon gesprochen, seit es diesen Podcast gibt, denn Herr Schulte-Kellinghaus geht schon seit fast 10 Jahren mittlerweile gegen diese Rüge vor. Er war schon zweimal beim Dienstgerichtshof am OLG Stuttgart, dann war er schon zweimal beim BGH, ist schon einmal beim Bundesverfassungsgericht zurückgeschickt worden, und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt offen gelassen, ob grundsätzlich dieser Vorhalt und diese Ermahnung seiner Chefin den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die richterliche Unabhängigkeit voll genügen, und hat gesagt, Schulte-Kellinghaus hat einfach nicht substanziiert dargelegt, dass er möglicherweise in seiner richterlichen Unabhängigkeit beeinträchtigt wird. Denn, also ich versuche das einigermaßen runterzubrechen, Schulte-Kellinghaus hat jetzt nicht gesagt irgendwie, dass alle seine Kolleginnen, an denen er ja gemessen wurde, irgendwie schlechte Arbeit machen würden oder so, sondern er hat eben sozusagen gesagt, ich kann nicht mehr vernünftig, richterlich, ohne eingeschränkt zu werden, in meiner richterlichen Unabhängigkeit arbeiten, wenn ihr mir solche Vorgaben macht. Aber das Bundesverfassungsgericht sagt, nein, das hast du nicht nachvollziehbar begründet, dass sozusagen du diesem Vorhalt nur nachkommen könntest, indem du deine Rechtsanwendung änderst. Am Ende ist das so ein bisschen auch die Bestätigung der Rechtsprechung der Vorinstanzen. Die haben natürlich alle gesagt, na ja, eine Änderung der Arbeitsweise, wie sie deine ehemalige Vorgesetzte, lieber Herr Schulte-Kellinghaus, gefordert hat, das bedeutet ja nicht zwingend, dass du jetzt anders entscheiden musst oder total da durchhetzen musst und irgendwie keine Fundstellen mehr nachgucken kannst oder was auch immer, sondern es kann ja auch einfach heißen, dass man mal organisatorische Aspekte angeht. Also es kennt ja jeder irgendwie, jeder hat bestimmt ja schon mal Mitarbeiter oder Kollegen gehabt, wo man sagt, das Zeitmanagement könnte vielleicht irgendwie besser sein, geh doch mal deine Zeitfresser an oder so. Und das hat am Ende jetzt das Bundesverfassungsgericht auch ein bisschen gesagt und hat gesagt, naja, also du hast nicht so richtig dargelegt, warum das eigentlich eine Einschränkung deiner richterlichen Unabhängigkeit sein sollte, sondern es kann ja auch einfach irgendwie bedeuten, dass du deine Arbeitsweise in einer anderen Richtung änderst. Und deswegen haben sie offen gelassen, ob jetzt diese Rüge an sich eigentlich in Ordnung war und vielleicht in die richterliche Unabhängigkeit hätte eingreifen können. Das dürfte tatsächlich auch das Ende der Geschichte sein, denn Thomas Schulte-Kellinghaus geht bald in Rente. Und dann wäre jegliches Feststellungsinteresse seinerseits da wohl über die Wupper.
Genau. Und da wäre es ja auch schön, wenn man jetzt einfach mal die Sache auch gut sein lässt nach 10 Jahren Rechtsstreitigkeit. Wir tun es jedenfalls jetzt, ne?
Absolut.
So, dann komme ich jetzt noch zur Hörerpost. Eine erfreuliche Sache und eine Sache, die wir vielleicht noch richtig stellen müssen. Wir fangen mal mit der vergangenen Woche an und dem Häuserklau, den wir hier so munter besprochen haben. Ich kann dazu sagen, we got carried away, wie man so schön sagt. Ja, also in der ganzen schönen Gemengelage, die ja wirklich sehr illustrer war und durchaus auch ja, sehr ja, amüsant, wenn man jetzt davon ausgeht, jedenfalls, dass es ja gut ausgegangen ist für dieses Ehepaar, haben wir natürlich ein bisschen vergessen, habe ich natürlich vor allen Dingen vergessen, so ein bisschen auf die Besonderheiten des Immobilienkaufs nochmal zurückzukommen. Und zwar, der Clou war ja vielleicht, und das sollte man einmal deutlich so sagen, dass das Ehepaar durch diesen Verkauf ihr Eigentum nicht verloren hat. Ne? Also das war tatsächlich immer, also das Haus gehörte immer noch ihnen, sie waren die rechtmäßigen Eigentümer. Nur im Grundbuch stand etwas anderes. Und da kommt jetzt der Clou durch den Weiterverkauf. Denn in solchen Konstellationen, weil eben die das Grundbuch so einen hohen Beweiswert hat, ist es ausnahmsweise mal möglich, dass eine Immobilie gutgläubig erworben werden kann. Ja, also wenn es tatsächlich gelingt, dieses Ding dann zu verscherbeln für 6 oder 7 Millionen Euro, so hoch wie eben der Marktwert war und vielleicht dann noch ein bisschen was drauf, ja, wie das heutzutage auch üblich ist, dann ist es eben, wenn man da einen gutgläubigen Käufer findet, in dieser Situation ist es dann eben möglich, gutgläubig den Verkauf abzuwickeln. Das heißt, dann in diesem Fall hätte das Ehepaar ihr Eigentum verloren an den gutgläubigen Käufer. So, und wir waren jetzt in einer sogenannten Zwischensituation. Das ist denen ja nicht gelungen, das hatten wir ja beschrieben. Und deswegen gelang es auch dem Ehepaar, dann durch eine Grundbuchberichtigung auch wieder quasi zurück ins Grundbuch zu kommen, ne? Also das wurde dann berichtigt, da war dann die Sachlage danach klar und so auch, wie es den Tatsachen entspricht. Aber das sollte man vielleicht noch einmal deutlich gesagt haben. Und das haben wir, glaube ich, in vergangene Woche nicht so klar gemacht. Da ging die Terminologie so ein bisschen durcheinander bei uns im
Eicher. Ja, wir haben das so nicht so richtig erklärt mit dem gutgläubigen Erwerb, dass eben quasi auch ein falscher Eintrag im Grundbuch dafür sorgt, dass der Grundsatz, dass man eigentlich an gestohlenen Sachen nicht Eigentum erwerben kann, außer Kraft gesetzt wird und man quasi an einem Haus, das auch mit einem falschen Eigentümer im Grundbuch steht, eben doch gutgläubig Eigentum erwerben kann.
Ja.
So. Und das wäre halt, hätte blöd laufen können, ne, dann wären die nämlich tatsächlich ihr Haus los gewesen und dann wäre es richtig, richtig kompliziert geworden.
Genau, also das eben zum Nachtrag. Ach, und wir haben noch was sehr Schönes, das freut uns natürlich auch immer, wenn wir von Ihnen hören. Da hat sich ein Hörer gemeldet, der jetzt seine mündliche Prüfung bestanden hat und auch...
Ach, eine ganz hinreißende E-Mail war das. Ich war
ja,
so
gut. Genau, das war sehr schön. Also der auch uns einen gewissen Anteil an dem Gelingen seiner mündlichen Prüfung zuschrieb. Das freut uns natürlich immer, obwohl wir da natürlich auch unsere Zweifel haben. Aber er fühlte sich jedenfalls durch diesen Podcast sehr gut vorbereitet. Es kam dran, das ist vielleicht für alle Jurastudenten und Studentinnen auch ganz wichtig, was immer interessant ist, mal zu hören, was so in anderen Prüfungen läuft. Ne? Da war wohl... der Punkt, dass drin vorkam, die Auseinandersetzung zwischen dem Bundeswahlleiter und Forsa, also der VGH Kassel-Fall, den wir besprochen haben. Und was war noch, spielte eine Rolle? Ach, die Doppelbestrafung, ne? Die wurde auch abgefragt. Das war die letzte Sendung, der letzte Podcast, den ich noch mit Konstantin van Linden zusammen gemacht habe. Da denke ich natürlich auch immer noch voller Freude dran. War eine schöne Pop-Podcast und er hat offensichtlich auch was genützt. Freut uns sehr. Schöne Grüße gehen raus. So, und das war jetzt die Hörerpost und wir kommen zum gerechten Urteil.
Und jetzt kommen wir zum wunderschönen gerechten Urteil. Corinna, du hast uns so ein schönes Urteil mitgebracht.
Ja, das ist ein schönes Urteil. Es ist ehrlich gesagt aber auch ein ganz klein bisschen tragisch auf den zweiten Blick. Also hier, wie gesagt, das ist etwas, was uns mehrfach zugespielt wurde. Also auf Twitter so angepinkt, ne? So nach dem Motto, guckt euch das doch mal an. Ist ja ein interessanter Fall. Lustig, empörend, wie immer man das formulieren darf. Es geht um jemanden, einen Mann aus dem Landkreis Stade, der behauptet, 102 Jahre alt zu sein und damit einen Anspruch auf Rente zu haben. Allerdings arbeitet dieser Mensch als Verwaltungsfachangestellter, sieht nicht richtig aus wie 102, sondern eher so wie 50. Also es gibt auch tatsächlich sein Geburtsjahr her, also er ist angeblich, und so steht es jedenfalls in den Dokumenten, 1973 geboren, ja, und dann muss man ja gar nicht groß rechnen können, braucht man keinen Leistungskurs Mathe gehabt zu haben, um zu erkennen, naja, 102 kann er nicht gewesen sein, und übrigens hat er auch keinen Anspruch auf Rente, und deswegen hat die Deutsche Rentenversicherung auch den Antrag zurückgewiesen, und das wollte er aber nicht auf sich sitzen lassen und ist deswegen tatsächlich vor Sozialgericht gegangen und landete beim Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, die da auch eine Pressemitteilung zu rausgaben, auf den Termin hinwiesen, und es war wohl auch einige Presse anwesend.
Und dann hat das Gericht was erstaunlicherweise gesagt?
Das glauben wir Ihnen nicht. Ja, weil Sie sehen ja nun hier auch wirklich nicht so aus wie 102 und außerdem arbeiten Sie ja auch noch, und daraufhin soll er dann gesagt haben, naja, oder verwiesen haben auf den inzwischen verstorbenen Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt, der auch bis hoch ins Greisenalter noch gearbeitet hat, und warum soll er denn nun eigentlich nicht und so. Und
er hat auch gesagt, dass er gar nicht 1973 geboren sei, sondern da habe er einen Unfall erlitten, über den er aus Sicherheitsgründen nicht sprechen dürfe. Und auch auf Nachfrage des Richters hat er gesagt, das muss ich hier nicht erläutern.
Genau, sondern stattdessen sei er 1919 geboren. Und da fängt es an, tragisch zu werden. Das ist nämlich genau der Punkt, wo ich meine, auf dem zweiten Blick ist das vielleicht nicht ganz so lustig, wie es klingt. Also hört sich so an, als sei er in irgendeiner psychisch belastenden Situation, ne? Und womöglich leidet er auch etwas, vielleicht hat er jetzt sich auch einen Riesenspaß gemacht, ne? Aber das wäre selten dämlich, weil sowas fliegt natürlich auf und ist offensichtlich, und er musste ja nun auch die Gerichtskosten, ich glaube, von 1.000 Euro oder so bezahlen. Aber also jedenfalls ist das jetzt nicht kein sehr günstiger Spaß gewesen, wenn es ein Spaß sein sollte, aber es könnte eben eigentlich auch sein, dass er da einfach wirklich sehr verwirrt ist und dass es natürlich einfach auch alles ein bisschen tragisch ist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich das gerechte Urteil der Woche, wenn man
ja, man muss sagen, es war sogar noch aus formalen Gründen das gerechte Urteil, weil erstens, das ist ja schon die Berufungsinstanz, das war das LSG, ne? Das heißt, er hat schon das Sozialgericht damit bespaßt, und außerdem hat er eine Feststellungsklage erhoben, und da hat jetzt das LSG gesagt, naja, also du hast ja eine Rente beantragt und die wurde abgelehnt, und da hättest du halt Anfechtungs- oder Leistungsklage erheben müssen, aber du kannst jetzt nicht sagen, ich möchte festgestellt wissen, dass ich Rente kriege, das ist sozusagen prozessual einfach der falsche Weg und hat wohl deswegen schon als unzulässig.
Genau, also die Frage ist, warum man dann noch auf, mündliche Verhandlungen haben sie deswegen noch angesetzt, weil sie ihn tatsächlich vorgeladen haben, ne, um sich tatsächlich mal persönlich auch noch einen Eindruck zu verschaffen, und dann sprang es recht deutlich ins Auge. Also durch und durch ein gerechtes...
Dass der gute Mann nicht 102 war,
genau,
meinst du,
richtig.
Sondern eher Ende 40.
Ja. Und womöglich eher ein tragischer Fall. Also das, wie gesagt, unser gerechtes Urteil der Woche, und dann wären wir doch am Ende einer sehr langen Sendung angekommen und können aber vielleicht jetzt schon nochmal verkünden und locken damit, was wir nächste Woche in extenso womöglich besprechen. Das ist nämlich der Koalitionsvertrag.
Der soll ja noch heute Nachmittag vorgelegt werden, wenn man den Meldungen bisher glauben darf.
Ich glaube, den darf man.
Das heißt, da werdet ihr nächste Woche viel zu tun haben. In der kommenden Woche bin nicht ich dabei, aber ich bin mir sicher, es wird großartig werden und ihr werdet richtig, richtig viel daraus fuchsen können. Ich bin sehr gespannt.
Prima, ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Ich danke allen Hörern und Hörerinnen für die Aufmerksamkeit, wünsche eine schöne Restwoche. Nehmen Sie es leicht. Das ganze Theater da draußen, und bleiben Sie gesund. Bis dann.
Und uns gewogen. Ciao, ciao. Eine gute Woche.